Herr, du bist in unserer Mitte. Du hörst uns und du redest zu uns. Schenke uns deinen Heiligen Geist, dass wir dein Reden verstehen, und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir haben so viele Gäste unter uns, die kann ich gar nicht alle der Reihe nach begrüßen, aber herzlich willkommen allen. Ja, Gott und der Satan, das hatten wir uns eigentlich anders vorgestellt. Wir denken doch, das sind zwei Erzfeinde, die im Krieg miteinander um die Welt liegen, die ihre Armeen gegeneinander in Stellung bringen, Armeen von Engeln und Dämonen, Armeen von Menschen, die diese oder jene Seite ergriffen haben und die miteinander kämpfen um die Menschheit, um die Welt, ja, bis zum großen Finale, wo dann einer von beiden der Sieger ist. Stattdessen sehen wir im Buch Hiob ein ganz anderes Bild, etwas humorvoll gezeichnet, obwohl die Hiob-Geschichte ganz sicher keine lustige Geschichte ist. Dieses Bild von dem Satan, der mit dem Hofstaat Gottes dort hin zum Rapport vor Gottes Thron erscheinen muss, rückt ein paar Dinge zurecht. Nämlich erstens, dass der Satan nicht auf Augenhöhe mit Gott ist, dass es hier nicht um zwei ebenbürtige Gegner geht, die miteinander kämpfen, sondern der Satan muss mit antreten, wenn Gott es ihm befiehlt. Er muss berichten von seiner Tätigkeit, von seinen Dienstreisen, und er darf nur tun, was ihm Gott erlaubt und sonst nichts. Trotzdem ist der Satan ein Gegenspieler, denn er hat andere Absichten als Gott. Er hat gegenteilige Ziele, die er erreichen möchte. Aber es kann passieren, dass sein Handeln, das gegen Gott gerichtet ist, am Ende Gottes Plänen und Gottes Zielen dient. Der Satan durchstreift die Erde hin und her, so wird es in dieser Geschichte gesagt, auf der Suche nach Opfern. Und Gott fragt ihn: Hast du auch auf meinen Knecht Hiob geachtet? Muss ihn extra fragen, ob er auch nichts übersehen hat. Gott hingegen weiß über alles Bescheid. Er muss nicht die Erde durchstreifen, er sieht alles aus seiner Warte. Und er achtet auf jeden und ganz besonders seine Freunde. Er kennt ihr Tun und Lassen, ihre Schicksale und ihre Hoffnungen. Und so auch kennt er genau das Leben und Ergehen von Hiob. Im vorigen Kapitel, in der vorigen Woche, seit der letzten Audienz, die der Satan bei Gott hatte, hatte der Hiob alles verloren. Sein Reichtum, seine Familie, seine Sklaven, sein Vieh, einfach alles. Und entgegen der Prognose des Satans hat er am Glauben, an der Treue zu Gott festgehalten. Luther übersetzt das Wort mit Frömmigkeit. Es bedeutet ja die intakte Beziehung, die Freundschaft, könnte man sagen, das gute Verhältnis, das Hiob zu Gott hat. Aber der Satan gibt sich nicht geschlagen. Er sagt, das sind ja nur materielle Dinge, die Hiob bis jetzt verloren hat. Aber Fell gegen Fell, Luther übersetzt Haut gegen Haut. Das heißt, um sein eigenes Fell zu retten, lässt der Mensch auch alle anderen Felle schwimmen, wenn es sein muss. Das ist so ein ähnlicher Spruch wie Hauptsache Gesundheit. Also alles andere ist ja nicht so wichtig im Vergleich zur Gesundheit. Und das ist ein typischer Satanssatz. Nämlich, es ist etwas Wahres dran, es steckt sogar eine tiefe Wahrheit drin, und trotzdem wird dieser Satz ausgesprochen, um dem Menschen ganz unauffällig eine Lüge unterzujubeln. Natürlich, wenn es einem Menschen ringsherum gut geht, wenn er in Wohlstand und Sicherheit lebt, dann ist seine größte Sorge die Hauptsache, ich bleibe gesund. Die Hauptsache, ich werde nicht krank. Alles andere ist geregelt, alles andere ist abgesichert, aber das ist der gewisse Unsicherheitsfaktor. Und wenn ein Mensch krank ist, dann ist natürlich sein einziges Bestreben, wieder gesund zu werden. Und dafür würde er notfalls alles andere hergeben. Aber wenn ein Mensch gesund ist und all das andere geht den Bach runter, das Geld, die Arbeit, die Familie, die Firma, die politische Situation, dann wird kaum einer sagen, ach, das ist doch alles nicht so wichtig, alles kein Problem, ich bin ja gesund und das ist die Hauptsache. Das ist zumindest selten, dass das jemand sagt. Ausnahme ist dieser Schüler, der am letzten Schultag mit seinem Zeugnis nach Hause kommt und sagt, nicht wahr, Papa, die Hauptsache, wir sind alle gesund. Aber er sagt das ja schon, weil er davon ausgeht, dass sein Vater das eben nicht so sehen wird. Und wir wissen, dass viele Menschen ihre Gesundheit aufs Spiel setzen oder sogar opfern, um andere Bereiche ihres Lebens zu sanieren, um zu Geld zu kommen, um berühmt zu werden, um schön zu sein, um auf irgendwelchen anderen Gebieten Punkte zu gewinnen. Nein, normalerweise sind Gesundheit und alles andere drumherum ein Paket, ein Teil unseres materiellen Lebens, das man nicht voneinander trennen kann. Ein Paket, und die Bibel drückt es so aus, wir Menschen sind Fleisch. Und das Fleisch hat Bedürfnisse, Wünsche und Triebe, Gesundheit, Essen und Trinken, Schlaf und Liebe, Vergnügen, Beschäftigung, Anerkennung und so weiter und so weiter. Wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann treten sofort die nächsten Bedürfnisse auf, die auch erfüllt werden wollen. Und es gibt kein Ende dieser Spirale, weil es immer noch etwas gibt, was wir uns wünschen, was unser Fleisch begehrt. Einerseits ist das von der Natur, von der Schöpfung so angelegt, dass der Mensch ja darum bestrebt ist, sich selbst zu erhalten. Aber andererseits ist unser Fleisch durch den Sündenfall verderbt. Es hat sich verselbstständigt. Es hat die Herrschaft ergriffen im Leben des Menschen. Es setzt seine eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Nöte über alles andere. Und das hat zur Folge, wie es Paulus im Galaterbrief im 5. Kapitel beschreibt, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Es geht also nicht darum, dass Essen und Trinken verderblich ist, sondern wenn das Fleisch unser Leben regiert und alles bestimmt und dadurch der Mensch verleitet wird, keine Rücksicht zu nehmen auf irgendetwas und irgendjemand anders, sondern nur auf seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse, das Streben nach dem Glück wird es oft auch genannt. Der Satan sagt zu Gott, taste sein Fleisch an. Aber das hat Gott ja eigentlich schon getan. Er hat dem Hiob alles genommen, was sein Fleisch begehrt. Aber Gott sagt, gut, gehen wir noch einen Schritt weiter. Nehmen wir ihm auch noch die Gesundheit. Lasst sehen, was dann passiert. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Wir sehen mit Erstaunen, Hiob war ein Mann, der nicht von seinem Fleisch beherrscht wurde. Im Reichtum war er weder stolz, noch habgierig, noch gottlos geworden. Und in Armut und Krankheit war er weder verzweifelt, noch bitter, noch gottlos geworden. Die Rechnung des Satans ging so auf, wenn man dem Mann jetzt auch noch die Gesundheit nimmt, dann wird er sich doch die Frage stellen, wozu war Gott gut? Und genauso sieht es ja auch seine Frau. Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Weil beide, der Satan und Hiobs Frau, selbstverständlich davon ausgehen, dass das Fleisch dass der Zweck ist des Lebens. Also mein Glück, mein Wohlergehen, mein Wohlbefinden, meine Freude am Leben, das ist der eigentliche Lebenszweck. Und die gute Beziehung zu Gott ist ein Mittel, damit mir das gelingt, damit ich das habe, damit nichts schief geht, weil es ja so viele unwägbare Komponenten gibt und da ist die einzige Sicherheit Gott, der alles in der Hand hat. Aber ein Mittel, das nicht wirkt oder das statt zu helfen nur negative Nebenwirkungen hat, das setzt man ab und schmeißt es weg. Und offenbar kannte der Satan bis dahin schon viele Gläubige, bei denen das so funktioniert hat, die gesagt haben, wenn Gott nicht hilft, brauche ich ihn nicht. Absetzen, wegschmeißen. Aber für Hiob war das Fleisch nicht der Zweck des Lebens, sondern nur das Medium des Lebens. Natürlich, ich brauche das Fleisch, weil ich sonst nicht leben kann in dieser Welt. Anders geht es nicht. Den Körper, der auch Bedürfnisse hat, die erfüllt werden müssen. Der Zweck und das Ziel ist eben nicht das Fleisch, nicht mein Glück und Wohlergehen, sondern Gott und die Beziehung zu Gott. Das, was Luther mit Frömmigkeit übersetzt. Und wenn ich mit Gott in einer guten Beziehung bin, wenn ich ihn liebe, wenn er der Zweck und das Ziel meines Lebens ist, dann nehme ich das an, was von Gott kommt und sage ja. Gutes oder scheinbar Böses. Das, was ich gern nehme und das, wo ich schlucken muss und was mir schwerfällt, erst einmal zu akzeptieren und anzunehmen. Aber ich vertraue Gott, weil ich weiß, die Beziehung zu ihm ist das Ziel und die Basis und der Sinn meines Lebens. Und ohne das hat mein ganzes Leben keinen Sinn mehr. Liebe Gemeinde, mit dieser Haltung verweist Hiob auf Jesus. Gott sagt ja, es gibt seinesgleichen nicht auf Erden. Hiob war nicht einer unter vielen, die so gedacht haben, sondern es war ein Alleinstellungsmerkmal, dass er Gott zum Ziel seines Lebens hatte und das Fleisch für ihn nur das Medium des Lebens war. Er ist einzigartig und damit verweist er auf Jesus, den einzigen Mensch, der das vollkommen gelebt hat. Jesus wurde als Mensch im Fleisch geboren und natürlich, er musste essen und trinken, schlafen und arbeiten, er brauchte Geld, er brauchte ein Dach über dem Kopf, er brauchte Kleidung. Aber er hat nicht dem Fleisch gehorcht. Wir sehen das in der Geschichte von der Versuchung, wo er versucht wurde mit Essen, mit Macht, mit Ruhm. Und er hat es abgelehnt, weil er sagt, ich lasse mich vom Geist Gottes leiten. Mein Ziel ist, Gottes Willen zu tun. Darauf kommt es an. Das dringende Bedürfnis zu überleben, zu entkommen, in Frieden alt zu werden, das ja jeder von uns hat, diesem Bedürfnis hat Jesus nicht nachgegeben, sondern er war bereit, sein Leben am Kreuz zu geben für uns. Sein Fleisch wurde ans Kreuz genagelt für uns und das heißt, wenn es für uns geschehen ist, dass unser Fleisch mit ihm gekreuzigt, ans Kreuz genagelt worden ist. Ich habe gerade Annemarie abgefragt, nach dieser einer der drei entscheidenden Konfirmandenfragen, was heißt das, dass Jesus für uns gestorben ist? Die Antwort war richtig, die sie gegeben hat, aber die sagt das nochmal mit anderen Worten. Sein Fleisch wurde ans Kreuz genagelt und damit wurde unser Fleisch ans Kreuz genagelt. Paulus wieder im Galaterbrief, Kapitel 5, empfohlene Lektüre für die Passionszeit. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Liebe Gemeinde, Christsein bedeutet, mein Fleisch ist gekreuzigt, mein Fleisch ist tot. Es darf und muss mich nicht mehr beherrschen. Natürlich lebt mein Fleisch noch, ich atme, ich fühle etwas, ich trinke, ich muss essen, ich bewege mich, das alles ja, aber mein Fleisch hat nicht mehr die Herrschaft über mein Leben. Weder die Gier, noch die Angst, noch die Wünsche, weder Bitterkeit, noch Zorn, noch Ehrgeiz oder was sonst das Fleisch als Herr des Lebens uns aufdrückt. Liebe Gemeinde, der Satan, der lügt nicht nur, dann würde ihm ja keiner glauben. Sondern er sagt auch manchmal tiefe Wahrheiten. Und eine davon sagt er hier zu Gott im Vers 4. Alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Das Wort Leben im Hebräischen bedeutet auch Seele. Alles, was ein Mann hat, gibt er weg für seine Seele. Und das ist ja auch, was Jesus sagt. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dafür seine Seele verliert? Aber das bedeutet Nachfolge, sein Fleisch mit Jesus gekreuzigt haben, damit die Seele gerettet wird. Alles zu lassen, alles loszulassen, alles Jesus zu überlassen, damit die Seele, das Leben gerettet wird. Ich sage aber, wie der Paulus in Galater 5, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Paulus sagt der Gemeinde, euer Fleisch ist gekreuzigt und doch sagt er, wandelt im Fleisch. Das heißt, was gilt, was geschehen ist am Kreuz durch Jesus für uns, das müssen wir üben, zu leben, in die Tat umzusetzen. Und deswegen ist die Fastenzeit eine Zeit, so eine Art Trainingscamp mitten im Alltag für als Menschen zu leben, die, deren Fleisch gekreuzigt ist, die nicht im Fleisch wandeln. Die Fastenzeit ist eine gute Übung, weil sie uns daran erinnert. Ihr gehorcht nicht dem Fleisch. Ihr seid nicht abhängig davon. Die Fastenzeit ist ein Symbol, weil mein Fleisch gekreuzigt ist. Deswegen kann ich auf Dinge verzichten, die ich eigentlich für unentbehrlich halte. Und die Fastenzeit ist ein Training. Ich nehme mir etwas vor und sage, das ist mir sonst immer sehr wichtig, aber jetzt in diesen Wochen verzichte ich darauf bis Ostern, um mich darin zu üben, zu trainieren, dass das Fleisch mich nicht beherrschen darf. Für einen ist es das, ja, das können ja verschiedene Sachen sein, der Alkohol oder der Tabak, es kann Musik sein, Nutzung von sozialen Medien oder sonst irgendetwas anderes, wo ich in dieser Zeit mich erinnere, zum Ausdruck bringe und trainiere, dass mein Fleisch mich nicht beherrscht und dass ich nicht abhängig bin von nichts und dass ich auf alles verzichten kann, weil mein Leben nicht dem Fleisch gehört, sondern Jesus. Liebe Gemeinde, wir leben im Fleisch und wir werden das auch nicht los. Das sagt uns auch Paulus ganz deutlich im Galaterbrief. Wir essen, wir trinken, wir schlafen, wir brauchen ein Haus, wir brauchen Kleidung, wir verdienen Geld und geben es aus. Wir müssen uns bewegen, vielleicht Sport treiben, um gesund zu bleiben. Wir müssen Medikamente nehmen, jedenfalls einige von uns. Aber das alles ist nicht unser Lebenszweck und es darf uns nicht regieren. Jesus sagt es so in der Bergpredigt, ich denke, das ist allen bekannt, Matthäus 6. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Liebe Gemeinde, Hiob hat es uns vorgelebt, wie das geht in der Extremsituation. Und Jesus hat es uns möglich gemacht, weil er unser Fleisch mit sich an das Kreuz genommen hat. Und das dürfen wir in guten Zeiten, wo es äußerlich alles in Ordnung ist, dürfen wir das schon trainieren, uns darauf einstellen und in schweren Zeiten, wo uns Dinge genommen werden, unfreiwillig, dort wird es sich bewähren, dass unser Fleisch gekreuzigt ist, weil unser Leben Jesus gehört. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihm nachfolgen.